Es war schon eine einschneidende Erfahrung für die Jünger, als Jesus dann irgendwann darüber anfing zu reden, dass der Weg nun nach Jerusalem gehen würde. Und er hat auch damit immer auch gleich sein Leiden verbunden. Also die Jünger mussten sich auf einen ganz neuen Abschnitt der Geschichte Jesu mit ja, in dieser Welt dann auch einlassen. Und wir haben ja jetzt dann auch gehört und wir kennen die Geschichte ja auch, die Geschichte unseres Herrn, der dann nach Jerusalem eingezogen ist und der dann am Ende ans Kreuz geheftet wurde. Es gab eine Zeit, und die ist in manchen Köpfen immer noch nicht vorbei, die ja unsäglich war in unserem Land, wo man gesagt hat, dass die Juden die Gottesmörder wären. Ist nicht nur bei uns geschehen, sondern auch über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Immer wieder wurde das so gesagt, dass sie ja unseren Herrn umgebracht haben. Vieles von dem, was an Antisemitismus auch herrscht, gerade in den westlichen Kulturen und so, hat da auch seine Wurzeln drin. Also wer sich da mal ein bisschen schlauer machen möchte, kann einfach mal ein bisschen Martin Luther lesen. Und wenn er sich dann wieder erholt hat und ihm nicht mehr schlecht ist, dann hat er ein bisschen was gelernt. Die haben unseren Herrn umgebracht. Wer die Bibel liest, wird entdecken, dass im Zusammenhang mit diesem Geschehen Jesus an seine Jünger zwei Anweisungen gibt. Die eine Anweisung lautet, und das war vor dem Einzug, geht hin und ihr werdet finden, ein Füllen, das Füllen einer Eselin und bringt es zu mir. Und wenn der Herr des Hauses dann sagt, was macht ihr da, sagt ihr, der Herr bedarf seiner. Und so ist ja dann auch geschehen. Wir haben ja auch darüber am letzten Sonntag nachgedacht über diesen Einzug, genau diese Geschichte. Und dann gibt es nochmal so eine Anweisung in Bezug auf das, was wir jetzt Abendmahl nennen, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, geht schon mal in die Stadt und dann guckt mal, da ist ein Obergemach, da geht hin und bereitet vor. Und wenn der Herr des Hauses sagt, ey, was macht ihr denn da, sagt er, ja, der Herr braucht es. Also wir sehen, wenn wir uns diese Geschichten angucken, das ist ein Plan Gottes, der hier abläuft. Das, was am Ende geschieht, ist etwas, was von Gott selber, vom Vater selber herkommt. Auch wenn man das sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber den Weg, den wir jedes Jahr wieder mitgehen an Karfreitag und an Ostern, ist ein Weg, der genau so geplant war. Und wo es auch gar nicht anders ging. Jesus hat ja dann hinterher, als er gebetet hat, gesagt, Vater, wenn es irgendwie einen anderen Weg gibt, dann lass uns diesen Weg gehen. Aber er lernte dann in diesem Abend auch, nein, es gibt keinen anderen Weg. Also als Jesus dann eben nach Jerusalem eingezogen ist oder eingezogen war und dann das nochmal eine ganz eigene Dynamik bekam, wo natürlich Menschen daran beteiligt waren, hat sich hier Plan Gottes erfüllt, auch wenn es irgendwie kaum nachzuvollziehen ist. Das Abendmahl, was wir miteinander gefeiert haben, gehört ja so in den Sederabend mit hinein. Und der Sederabend ist immer der Abend, der das Passafest dann auch vorbereitet. Der Sederabend oder einleitet. Der Sederabend ist ein besonderer Abend. Und mit diesem Abend und dann mit dem, was danach folgt, erinnert sich Israel ja an den Auszug aus Ägypten. Man erinnert sich daran, dass Gott in die Wirklichkeit des Volkes eingegriffen hat und sie herausgeführt hat aus der Knechtschaft in Ägypten. Und als Jesus in Jerusalem einzog und die Hosianna dann gerufen wurde, dieses Gott, hilf uns, da klang das bestimmt auch ein bisschen an, denn das ist der Wunsch eines Volkes, immer wieder von den Unterdrückern auch befreit zu werden. Und dieser Sederabend ist eben der Einstieg in diese Zeit des Passa. Und diesen Sederabend, der einen ganz bestimmten Ablauf hat, dieser Sederabend wird bestimmt von einer Frage. Und an diesem Abend steht dann ein Kind auf und fragt in die Runde und den Vater, Vater, warum ist dieser Abend so ein ganz anderer Abend als all die anderen? Und dann beginnt man zu erzählen. Dann beginnt der Vater, diese Geschichte seines Volkes zu erzählen, diese Geschichte von der Befreiung. Das ist etwas, was Israel mit Gott in Verbindung bringt, und das ist eben auch etwas, was wir mit Gott ja in Verbindung bringen, dass Gott sein Volk erlöst. Und dieses Erlösungshandeln damals in Ägypten durch Jahwe, der eingegriffen und herausgeführt hat, dieses Erlösungshandeln, das muss man immer wieder sich in Erinnerung rufen. Es gibt jemand, der loslösen kann. Es gibt jemand, der befreien kann. Und dann erzählt der Vater eben die Geschichte. Und dann isst man eben dieses besondere Sedermahl, und in dieses Sedermahl hinein wird dann eben das Abendmahl gefeiert, also nicht im Judentum, sondern das ist das, wo auf einmal, und das berichten uns die Evangelisten, etwas aufgebrochen wird, wo etwas neu hineinkommt oder ein Mehr hineinkommt. Die Befreiung aus Ägypten, das ist ja ein Handeln Gottes, was auch so ein paar, ich sag mal, Merkwürdigkeiten hat. Zum Beispiel, und ich vermute mal, die meisten kennen ja diese Geschichte oder diese Anweisung. Also Gott sagt, bevor Israel herausgeführt wurde aus Ägypten: Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tage des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israels schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen sie essen. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plagen sollen euch nicht widerfahren, die das Verderben bringen, wenn ich Ägyptenland schlage. Also eine wundersame, aber auch wunderbare Geschichte, diese Befreiung. Also ich vermute mal, die meisten kennen sie ja, wie dann eben der Würgeengel dann kommt und wie am Ende der Pharao Ägypten auch frei, Israel auch freilassen muss. Und das ist eben die Geschichte der Loslösung, weil Israel hat zu Gott geklagt, weil sie in Ägypten sich gut entwickelt haben als Volk. Sie wurden mehr und mehr und mehr, und es gab dann auch, findet jetzt hier eigentlich eine Umvolkung statt, so haben die Ägypter sich dann irgendwie gefragt. Man hat gefragt, gibt es denn irgendwann eine Überfremdung, und dann wurden die Israeliten eben in Ägypten geknechtet. Und sie schrien zu Gott, und Gott erhörte ihr Rufen und führte sie dann eben aus dieser Gefangenschaft heraus. Gott und Jahwe ist eben nicht nur der Schöpfer des Menschen, sondern auch der Befreier des Menschen. Das begegnet uns in dieser Geschichte. Und das ist das, woran wir uns dann auch an diesem Passafest, oder woran man sich an dem Passafest dann erinnert. Und Jesus ist ja dann nach Jerusalem eingezogen und, wie gesagt, wir kennen ja die Geschichte jetzt, und hat dann mit seinen Jüngern diesen Sederabend gefeiert. Und eben auf einmal wurde es geweitet, und die Frage ist eigentlich, warum? Warum musste eigentlich dieses Fest geweitet werden? Warum reicht es eben nicht mehr aus, das, woran man sich erinnert hat und was man über Generationen weiter erzählt hat, dass Gott eben der Befreier ist und dass das Blut an den Türpfosten eben das Zeichen war, was Israel bewahrt hat? Ist er das heute nicht mehr? War Israel dann nicht frei? Mussten sie in Ägypten bleiben? Wer sich die Geschichte dann anhört oder sie nachliest in der Bibel, hört natürlich davon, dass Israel auszog aus Ägypten und ins gelobte Land, in dem Land, in dem Milch und Honig fließen, einziehen durfte. Und die Frage war, warum wird das denn jetzt erweitert? Israel war doch frei. Israel war doch im gelobten Land angekommen. Die Frage ist, und jetzt kann man sich fragen, warum Gott das nicht vorher gewusst hat und, aber das soll uns heute nicht beschäftigen. Die Frage ist aber, was ist denn das eigentliche Gefängnis, in dem der Mensch steckt? Und das ist etwas, was dann auch deutlich geworden ist über die Jahrhunderte. Die eigentliche Gefangenschaft besteht nicht durch Ägypten, aber bestand nicht durch die Ägypter. Die eigentliche Gefangenschaft des Menschen ist nicht ein äußerliches Ding, sondern die eigentliche Gefangenschaft des Menschen, der eigentliche Feind des Menschen sitzt in seinem Innern. Das, was uns knechtet, das, was uns das Leben schwer macht, natürlich sind es manchmal die Umstände, die äußeren, und die sind dann auch nicht kleinzureden. Aber das Eigentliche, was uns gefangen hält, das Eigentliche, was den Menschen gefangen hält, das ist in seinem Innern. Und wenn man sich die Geschichte Israels anguckt, und sie ist exemplarisch für unsere Menschheitsgeschichte, wenn man sich die Geschichte Israels anschaut, dann wird man ja immer wieder auch entdecken, wie Israel an sich selbst und die Israeliten an sich selbst auch gescheitert sind. Sie waren im gelobten Land, sie waren in dem Land, in dem Milch und Honig fließt, aber Freiheit, das war immer noch nicht das, was sie erreicht haben, weil, und das wissen wir bis zum heutigen Tage auch, das eigentliche Befremdliche, das eigentliche, was uns zwingt und klein macht, ist eben, ich sag mal, der Feind, der in uns sitzt. Und dieser Feind, das ist immer ein Feind, der, ich sag mal, groß wird, wenn er an seine Grenzen, wenn der Mensch an seine Grenzen kommt. Und das ist die Erfahrung ja auch unseres Menschseins, dass wir begrenzte, dass wir endliche Wesen sind. Und aus dieser Begrenztheit, aus diesen Grenzen, aus dieser Endlichkeit entwickeln wir Menschen Ängste, und diese Ängste, die lassen in uns die Feinde groß werden. Und das ist das, was das menschliche Miteinander auch immer und immer wieder verhindert, dass wir einander nicht freigeben können, weil unsere Ängste uns dazu nötigen und zwingen, den anderen irgendwie klein zu machen, den anderen irgendwie festzuhalten, den anderen irgendwie zu beherrschen, den anderen irgendwie zu kontrollieren, auf ganz unterschiedliche Weise. Das kann passieren, ich sag mal, indem, wie beim Militär, eben einer etwas vorgibt und so hat es zu sein, und wenn nicht, dann setzt was. Das kann aber auch zum Beispiel in Beziehungen so laufen, sehr subtil. Dass, wenn man dann sich irgendwie falsch verhält, auf einmal irgendwie bemerkt, dass der Partner nicht mehr mit einem redet. Dass der Partner dann auf einmal sich verweigert. Am Tisch, im Bett. Man hält sich zurück. Das, was uns Menschen am Ende zusetzt, krank macht und die Freiheit nimmt, ist nicht das, was von außen kommt, sondern ist das, was in uns passiert. Aber das, was in uns passiert, entsteht durch Erfahrungen, die wir im Äußeren machen, wo wir Grenzerfahrungen machen. Wir kommen dann über bestimmte Erfahrungen, die wir in unserem Leben oder die zu unserem Leben gehören oder die wir in unserem Leben gemacht haben, kommen wir eben nicht hinweg. Und die triggern uns immer wieder und die bestimmen uns immer wieder. Beim Ehepaar, was ich gerade begleite, ist das genau das Thema. Und beim letzten Mal habe ich ihnen gesagt, hört mal, das sind nicht aus der Gemeinde, sondern aus unserer Gemeinde, sonst würde ich es auch gar nicht erzählen. Ich sage, hört mal, kriegt ihr das denn mal hin, mal nach vorne zu blicken? Ihr erzählt mir andauernd und immer wieder und jedes Mal, das hat er gemacht, so war sie zu mir und. Und das kennen wir doch. Dass wir uns Dinge dann vorhalten, die uns verletzt haben, die aber schon, sagen wir mal, ein paar Tage her sind. Warum schaffen wir es nicht, dann einfach mal das zurückzulassen und nach vorne zu blicken und zu sagen, ja, ich will neu anfangen, und dazu gehört es eben auch, das Alte dann loszulassen und sein zu lassen. Nein, aber immer wieder, du hast doch, und dann feiern wir wieder fröhlich die Auferstehung der Sünden, die wir aneinander begangen haben. Ja, die Freiheit des Menschen hat natürlich was mit Äußerlichkeiten zu tun, aber die eigentliche Freiheit, das ist das, was in uns passiert. Rainer Maria Rilke hat das dann so beschrieben. Er hat gesagt, was ist Schuld an dies? Die Freiheit eines Lieben nicht zu mehren, um alle Freiheit, die man in sich aufbringt. Was ist Schuld an dies? Die Freiheit eines Lieben, also die Freiheit eines Menschen, den ich liebe, nicht zu mehren, um alle Freiheit, die ich in mir aufbringe. Und vor der Herausforderung steht der Mensch. Damals in Ägypten, zur Zeit Jesu in Jerusalem und auch am heutigen Tage? Wo kommt diese Freiheit her, die uns den Horizont weitet, dass wir nach vorne gehen können und nicht immer nach hinten blicken müssen? Der Apostel Paulus, der ja Gemeinde dann auch gebaut hat und mit ihr unterwegs war, hat das auch an unterschiedlichen Stellen dann thematisiert und bearbeitet. Und ich möchte uns mal ein paar Verse lesen. Und es sind Verse aus dem Kolosserbrief, aus Kolosser 1. Er, also Jesus, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Über diesen Abschnitt muss ich andermal noch mal predigen, da steckt so viel auch drin, worüber man nachdenken kann. Aber der Schlusssatz ist ja, dass er Frieden gemacht hat durch sein Blut am Kreuz. Und wir hatten das ja jetzt auch in der letzten Woche, dass, als es darum ging, dass Frieden im Himmel sei, weil das war ja die Aussage beim Einzug nach Jerusalem, dass Frieden im Himmel sei. Dieser Mann aus Nazareth ist der, der Frieden schafft im Himmel. Das war die Aussage am Palmsonntag. Aber auch der Frieden schafft auf Erden. Das war die Erwartung, die Menschen an ihm hatten. Und Holger hat es ja am Anfang auch so ein bisschen in dem Lied dann mit besungen. Das ist die Erwartung, die wir haben, dass er Frieden schaffe, doch auf Erden. Bei den Menschen seien es wohlgefallen, zumindest bei ihm, aber eigentlich doch am besten auch überall. Aber wir erleben dann in diesem Weg, den wir ja immer wieder und immer wieder neu bedenken müssen, weil wir es am Ende gar nicht glauben können, dass dieser Mann am Kreuz nicht Frieden auf Erden gebracht hat, sondern Frieden dem Menschen. Er hat dir Frieden gebracht. Er will dir Frieden bringen durch sein Blut am Kreuz. Und da klingt natürlich wieder die Passa-Geschichte an, weil Blut ist dieses Zeichen des Schutzes. Blut ist dieses Zeichen, dass Strafe an uns vorübergeht. Auch darüber muss man noch mal ein bisschen nachdenken, weil man darf da nicht so einen Hokuspokus-Glauben rausmachen irgendwie. Oder als wenn Gott besänftigt werden müsste. Nein, wir müssen besänftigt werden, die wir den Unfrieden in uns tragen. Und damit immer wieder unfriedlich und voller Hass und mit Krieg auf das reagieren, was uns in unserem Leben eng macht und einengt und klein macht. Dieser Mann aus Nazareth hatte in sich eine so große Freiheit, dass er all das Unfreie, was er in diesen Stunden dann erlebte, getragen hat wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Weil, und das erlebt man eben immer wieder auch, und das kann man in der Geschichte auch von Männern und Frauen, die im Glauben unterwegs waren, hören und nachlesen, weil die eigentliche Freiheit ist hier drin und nicht irgendwie da draußen. Ich hatte es ja, glaube ich, schon mal erwähnt, Ignatius von Loyola hat das ja immer gesagt, es gibt überhaupt nicht genug Ketten, die mich dann binden könnten, um mir diese Freiheit zu nehmen. Johannes vom Kreuz, den sie auch immer wieder in Ketten gelegt haben, hat das ähnlich gesagt. In ganz Salamanca sagt er, gibt es nicht genug Fesseln, um mich zu binden, um mich unfrei zu machen, weil die eigentliche Freiheit ist doch hier drin, ist doch in mir. Und Paulus beschreibt das und sagt das nochmal den Kolossern, dass diese Freiheit in diesem Ereignis zu finden ist. Warum das mit dem Blut so ist, da kann man lange drüber nachdenken. Aber wir merken bis zum heutigen Tage, ja, genau so ist das. Weil wie versuchen wir denn Frieden zu schaffen in dieser Welt? Indem wir Blut vergießen. Indem wir zuallererst nach Möglichkeit das Blut des anderen vergießen und in Kauf nehmen, dass unser eigenes Blut, vielleicht nicht unser eigenes, sondern die, die wir dann dahin schicken, dass deren Blut vergossen wird. Irgendwie ist das mit dem Blut eine ganz eigene Geschichte. Aber Jesus dringt ein, wenn er da am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dringt ein zu diesem Kern der Unfreiheit des Menschen, um ihm da Erlösung hineinzutragen. Denn eine friedliche Welt, das ist unser Job. Das ist nicht Gottes Aufgabe. Die Frage ist nur, ob wir diesen Frieden in uns tragen. Ob wir mit den Begrenzungen, den Verletzungen, mit dem, was wir einstecken müssen, jeden Tag aufs Neue auch so klarkommen, dass wir auch weiterhin Friedensstifter sind und bleiben können? Oder ob wir dann zu anderen Mitteln greifen, wo dann das Blut des anderen fließt. Und Jesus kommt und sagt, hört auf damit. Hört auf damit. Ihr werdet so keinen Frieden finden. Sondern Frieden findest du dort, wo du für dich in diese Gewissheit hineinkommst, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Aber es geht eigentlich noch weiter. Denn auch ohne diese Gewissheit ist Gott gnädig und barmherzig. Ich werde in der kommenden Woche einen Menschen beerdigen, der ist ganz fromm groß geworden. Und Leben verlief nicht so, sondern viele Höhen und noch mehr Tiefen. Und bei dem, was dieser Mensch dann erfahren hat, kann man verstehen, dass man schon so ein bisschen an Gott verzweifeln kann. Und wer verstünde das nicht, aus der Not seiner eigenen Existenz und dem Gebet zu Gott hinaus, wenn man erlebt, naja, es ist dann am Ende doch anders gekommen. Ich habe immer wieder mit der Person auch dann natürlich geistliche Gespräche geführt und sehr offen und ehrlich. Und in der letzten Woche ihres Lebens wurde sie dann gefragt, und soll ich nochmal aus der Bibel lesen? Und sie hat gesagt, nein. Soll ich nochmal beten? Und sie hat gesagt, nein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gibt Situationen, in die wir hineinkommen, die uns so auch niederdrücken und klein machen. Und ich werde in der nächsten Woche, wie ich das immer wieder mache, auch bei Beerdigung, am Grab das Leben verkündigen und auch das Zusagen, dass sie ewig leben wird. Warum? Weil Gott auch mit unserem Scheitern klarkommt. Weil Gott damit klarkommt, dass wir in Situationen hineinkommen, die uns so beengen und so ängstigen, dass wir selbst am Ende den Glauben verlieren. Er kommt damit klar. Und das ist das, was ich uns wünsche für dieses Osterfest. Das ist das, was ich uns wünsche von diesem Tag her. Dass da ein Gott ist, der gekommen ist, der uns geschaffen hat und der uns befreien will, um uns Frieden zu geben, Frieden zu bringen in unserem Herzen. Und das geschieht hier am Kreuz, wo er sein Blut vergossen hat. Dort, wo er gebetet hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er am Ende ganz elendig verschied in dieser Gewissheit und in diesem Bewusstsein, ich fall in liebende Hände, damit wir, egal mit welchem Bewusstsein wir stolpern und fallen in unserem Leben, das eigentlich sicher haben können, dass wir in liebende Hände fallen. Und dann wird in uns mehr und mehr Frieden. Und dann wird auch um uns herum mehr und mehr Frieden werden. Durch sein Blut und nicht indem wir Blut vergießen. Amen.